NDR Info. Themen des Tages.
Schon wieder Schnee, schon wieder glatte Straßen und seit Neujahr auch die Kälte. Wie lange geht das noch weiter? Willkommen zu unseren Themen des Tages. Wir schauen gleich auf das Winterwetter, auf die Aussichten, auf die großen Temperaturunterschiede in Deutschland, die uns im Februar erhalten bleiben und warum die Wetter-Apps sich gerade so oft in ihren Prognosen korrigieren müssen. Außerdem nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist der Mann an seinen Verletzungen gestorben. Wie kann man Bahnmitarbeiter also in Zukunft irgendwie besser schützen? Und wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg macht die CDU etwas, was Wahlkampfstrategen eher unruhig werden lässt. Die Partei ist nämlich auf Liniensuche und das mit nicht immer abgestimmten Vorschlägen wie Zahnarztkosten, Selbstzahlen oder der Lifestyle-Teilzeit. Wie die CDU sich vor dem Parteitag wieder zurechtrückelt, auf Linie trimmt, auch das werden wir im Programm heute hören. Heute ist Mittwoch, der 4. Februar. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. In Norddeutschland haben neuer Schnee und Glätte heute für viele Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Vor allem in Teilen Niedersachsens kam man vielerorts nur langsam voran. Die Polizei meldete etliche Unfälle. Vielfach fiel auch die Schule aus. Und auch auf den Schienen gab es natürlich Probleme. Achim Gutzeit fasst den heutigen Tag zusammen.
Vom Teutoburger Wald bis zur ostfriesischen Küste. Es war heute früh teils extrem glatt. Die Polizei in Osnabrück zählte im Berufsverkehr 110 Unfälle, 8 Verletzte. Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn 27 im Landkreis Verden und weiter im Norden, die A1 und A7, waren nach Unfällen vorübergehend gesperrt. Ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums sagte, wegen des Warnstreiks bei den Straßenmeistereien war der Winterdienst vielerorts eingeschränkt. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi widersprach, private Dienste seien, wie vorher vereinbart, eingesprungen. Dennoch wunderte sich der ein oder andere Autofahrer.
Ja, hallo, hier ist Marc aus Walsrode. Ich bin jetzt nach Hamburg reingekommen. Ich höre die ganze Zeit im Radio, dass die Stadtreinigung unterwegs ist. Wo denn? Selbst auf der Autobahn ist nicht mal der Schnee weg.
Kai Götze, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg, sieht das anders.
Ja, also wir sind unterwegs und zwar sind wir schon ganz früh und in der Nacht unterwegs, von 3 Uhr ja, mit über 730 Leuten, 360 Fahrzeuge. Hamburg ist allerdings groß und natürlich sind wir in der Regel erst auf den Hauptverkehrsstraßen. Aber nochmal, Hamburg ist groß und die Sichtbarkeit entsteht auch immer dann, wenn nämlich auch die Anliegenden ihren Job machen, weil wenn die Fußwege vor den einzelnen Häusern auch geräumt sind, dann ist das ganze Bild schon ein anderes.
Eine kleine Erinnerung an die Räumpflicht von Anwohnern bzw. Eigentümern. Und in Hamburg darf, im Gegensatz zu Berlin, wo die Streusalzerlaubnis für Privatpersonen wieder vom Gericht kassiert wurde, Salz gestreut werden. Für die Sicherheit aller sei das wichtig, sagt Kai Götze.
Die Umwelt ist natürlich da. Also das zweite Thema, was immer mitschwingt. Wir haben jetzt bis zum 13. Februar noch die Möglichkeit, Salz einzusetzen. Also nicht nur wir, sondern alle in der Stadt. In dieser Situation, und wir reden ja von einem Winter, der eigentlich seinesgleichen sucht in den letzten 15 Jahren. Also das muss man einfach auch nebeneinander legen. Das ist eine Extremwetterlage, die Hamburg so nicht kennt. Und wo man eben auch nicht dauerhaft darauf eingestellt ist.
Auch bei der Bahn gab es Probleme. Züge waren wegen gefrorener Weichen verspätet. In Schleswig-Holstein fielen bei der Nordbahn die Akkuzüge aus. Nicht wegen leerer Akkus, sondern weil sich laut einer Sprecherin frostbedingt die Bremsen nicht mehr lösen ließen. Morgen könnte es laut NDR-Wettervorhersage im östlichen Niedersachsen, in Teilen Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern wieder schneien. Teils mit Regen, der gefrieren könnte. Wie immer, viele freut's. Vor allem die Jungen.
Also ich finde auch den Winter eigentlich ganz cool. Und ich liebe es auch, Schneeballschlag zu machen. Leider dürfen wir es halt in der Schule nicht.
Ich finde es auch toll, dass es schneit. Es ist halt schon richtig kalt, aber der Schnee ist halt schon richtig schön.
Und ein älteres Semester bringt es so auf den Punkt.
Ich finde es super, hervorragend, wie früher.
Wie früher, wenn Frau Holle es nochmal richtig wissen will, das erleben wir gerade. Jetzt gerade heute Abend macht das Winterwetter eine kleine Pause, aber es baut sich ja die nächste Schneefront schon wieder auf. Darüber habe ich auch mit dem ARD-Meteorologen Stefan Laps gesprochen und ihn gefragt, wann und wo geht's weiter?
Ja, Nina, wir müssen vor allen Dingen heute im Laufe des späteren Abends und in der Nacht damit rechnen, dass dann nochmal von Hessen und Thüringen und von Sachsen-Anhalt her neues Ungemach zu uns nach Norddeutschland hereinzieht. Es geht also kurz nach Mitternacht wahrscheinlich los im Süden Niedersachsens. Das wird eine Mischung aus Schnee und gefrierendem Regen sein. Und das Ganze arbeitet sich dann im Laufe der Nacht weiter nordwärts vor. Das heißt, morgen früh im Berufsverkehr wird es dann in einem breiten Streifen etwa von der Grafschaft Bentheim über das mittlere Niedersachsen, Großraum Bremen, Hamburg, Süden von Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg und in den Süden Vorpommerns. Dort wird es dann verbreitet schneien. Also entsprechend mit Glätte ist dann wieder zu rechnen. Gefrierender Regen, der ist wirklich nur ganz vereinzelt dabei, aber nichtsdestotrotz morgen im Berufsverkehr vorsichtig unterwegs sein.
Warum hält sich das gerade eigentlich so lange bei uns? Ich meine, wir haben seit Silvester dieses Winterwetter, entweder mit Schnee, aber vor allem auch immer mit dieser Kälte. Ich habe was von einem Blockade hochgelesen.
Richtig. Das liegt nämlich wirklich daran, wir haben seit Wochen ein sehr beständiges Hochdruckgebiet über Skandinavien, das sich jetzt auch noch weiter bis nach Osteuropa ausgedehnt hat. Und dieses Hoch, das, ja, man kann es nicht anders sagen, das ist ein regelrechtes Bollwerk. Die Tiefs vom Atlantik, die normalerweise mit westlicher Strömung zu uns hereinkommen und uns eigentlich eher einen, ja, ich sag mal, gemäßigten Winter bescheren, mit zum Teil milder Luft, mit Regen und Sturm vor allen Dingen, die müssen momentan einen Umweg machen und verlagern sich in den Mittelmeerraum. Deswegen ist es dort momentan unheimlich nass. Dort fallen zum Teil hunderte von Liter Regen pro Quadratmeter und die milde Luft, die schafft es einfach nicht, gegen diese kalte Luft bei uns voranzukommen. Kalte Luft ist sehr schwer, sehr mächtig und die Tiefs vom Atlantik und die Ausläufer, die es immer mal wieder probieren, zu uns hereinzukommen, die laufen sich im wahrsten Sinne des Wortes gegen diese kalte Luft tot. Und dann haben wir es eben immer mal wieder mit diesen Mischfronten zu tun. Mal Schnee, mal gefrierender Regen. Momentan ist da noch kein Ende in Sicht.
Das ist aber des Pudels bibbernder Kern. Wie lange hält denn das noch oder wann geht es zu Ende?
Ja, dieser kalte Ostwind vor allen Dingen, das ist ja das, was es auch zusätzlich anstrengend macht. Das sind ja nicht nur die dauerfrostigen Temperaturen, sondern vor allen Dingen auch der eisige Ostwind, durch den sich das Ganze noch kälter anfühlt. Und das Ganze, muss ich leider sagen, wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Die Temperaturen werden zwar ein bisschen ansteigen in den nächsten Tagen. Das ist schon mal das Positive. Wir werden vor allen Dingen ab morgen, übermorgen aus diesem Dauerfrost vorübergehend mal herauskommen. Es wird allerdings vor allem in Vorpommern. Dort wird sich der Dauerfrost am längsten halten. Dort dann vor allem auch morgen Abend. Und wenn wir dann auch in Richtung Freitag schauen, dort wird die Eisregengefahr nochmal groß sein. Also morgen Abend im Berufsverkehr und dann vor allem zum Freitag hin dort nochmal ziemlich gefährlich. Da sollten wir weiter aufpassen. Aber die kalte Luft, die verschwindet nicht so einfach. Es sieht momentan so aus, als würde sie im Laufe der kommenden Woche wahrscheinlich wieder eher zu uns zurückschwappen.
Das Wort wahrscheinlich, das nehme ich jetzt mal, weil wenn man in die Wetter-App guckt, dann korrigieren die sich gerade ganz schön häufig. Erst sieht man so frühlingshafte Temperaturen im 14-Tage-Trend.
Genau.
Guckt man einen halben Tag später, ist es wieder alles frostig. Was macht denn die Vorhersagen gerade so schwierig?
Genau, weil die Vorhersagemodelle eben genau diese Situation, wie wir sie im Augenblick haben, nicht so richtig kennen. Es hat viele, viele Jahre nicht mehr so lange Frost gegeben mit Schnee und wo sich diese kalte Luft dann auch entsprechend lange gehalten hat. Die Modelle denken dann immer wieder, ja, da kommt jetzt vom Atlantik dann ein Schwall milder Luft und der räumt dann die Kaltluft dann doch relativ zügig aus. Das Gegenteil ist aber oft der Fall. Solange wir immer noch das Hoch über Skandinavien und über Russland haben und auch diese konstante östliche Strömung beibehalten bleibt, ist es unheimlich schwer, dass dann wirklich mal die milde Luft vom Atlantik zu uns durchdringt. Es müsste wirklich mal ein Sturmtief aufkommen, dass mit viel Wind dann wirklich diese milden Temperaturen regelrecht zu uns durchpustet, dann könnten wir dann wirklich diesen Frost mal loswerden. Aber genau eben ein solches Sturmtief ist derzeit noch nicht in Sicht.
Heißt auch, wir werden innerhalb Deutschlands weiterhin diese Temperaturunterschiede auch haben. Ne? Minus 7 Grad hier bei uns, 20 Grad wärmer im Süden bis zu 15 Grad frühlingshafter.
Richtig, ganz genau. Das ist genau das Problem, was wir momentan haben. Nämlich die Tiefs vom Atlantik schaffen es, im Westen und Südwesten Deutschlands die milde Luft heranzuführen. Vor allem im Rheinland und auch in Richtung Oberrhein dann wirklich zweistellige Plusgrade. Also wirklich schon ein bisschen Vorgeschmack auf den Vorfrühling. Aber eben durch die Lage des Hochs kommt eben die kalte Luft aus Osteuropa immer wieder zu uns in den Norden zurück. Und deswegen können wir momentan in keiner Weise mit Frühlingsvorboten rechnen.
Zum Winterwetter im Norden der ARD-Meteorologe Stefan Laps hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist das Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Der tragische Unfall passierte am Montagabend in einem Regionalexpress im Kreis Kaiserslautern. Bei einer Kontrolle konnte ein Mann keinen Fahrschein vorzeigen. Als der Zugbegleiter ihn des Zuges verweisen wollte, griff der Mann ihn an und schlug mehrfach auf seinen Kopf ein. Der Bahnmitarbeiter wurde lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus an den Folgen. Wie kann man den Bahnmitarbeiter überhaupt besser vor solchen Angriffen schützen? Was ist da realistisch? Das besprechen wir gleich mit einem Eisenbahngewerkschafter. Vorher berichtet uns Christina Fleischanderl und beginnt mit der Schweigminute heute.
15 Uhr heute Nachmittag bundesweit.
Wir sind zutiefst schockiert und trauern mit seiner Familie, Freunden und Angehörigen.
So hat das heute auf vielen Bahnhöfen geklungen, so wie hier in Mainz. Durchsagen auf allen Bahnhöfen, auf den Anzeigen bei den Bahnsteigen war zu lesen, wir gedenken dem gewaltsamen Tod unseres Kollegen Serkan C. Die bundesweite Schweigeminute der Gewerkschaft war für den Kollegen, der am Montag bei einer Fahrscheinkontrolle ins Koma geprügelt wurde. Der alleinerziehende Vater von zwei Kindern ist heute Morgen an den Folgen gestorben. Großes Entsetzen auch bei seinen ehemaligen Kollegen.
Alle Kollegen stehen jetzt hier und sind absolut fassungslos. Keiner weiß, wie er damit umzugehen hat. Und keiner möchte gehen. Man möchte einfach hier bleiben und möchte dran denken, dass es den Kollegen gegeben hat und wie toll er gewesen ist.
Fassungslos ist auch die Eisenbahnergewerkschaft. Sie kritisiert, dass zu wenig für die Sicherheit in der Bahn getan wird. Auf vielen Zügen im Nahverkehr gäbe es nur einen Zugbegleiter, auch Sicherheitspersonal fahre fast nie mit. Jetzt sehe man die Folgen. Denn seit Jahren würden Angriffe auf Bahnpersonal zunehmen. Mario Reis von der Lokführergewerkschaft sagt:
Der Vorfall macht vor allen Dingen auch wütend, weil wir einen Sachverhalt sehen, der jetzt an der Spitze sogar mit einem tödlichen Vorfall endet, der aber über Jahre ansteigende Zahlen beschreibt, wo unsere Kollegen, unsere Berufskollegen jeden Tag in ihrer Arbeit angegriffen werden. Und das muss enden.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer will jetzt eine Sonderverkehrsministerkonferenz einberufen und über bessere Schutzmaßnahmen sprechen.
Es ist heute der Tag der Trauer, aber ich will auch sagen, wir können das nicht akzeptieren, dass die Gewalt in unserer Gesellschaft so zunimmt und dass Menschen, die ihren Job machen, von Gewalt bedroht werden.
Währenddessen in der Stadt Landstuhl, ganz in der Nähe, wo der Zugbegleiter attackiert wurde, dort bleibt die Trauer über den Vorfall.
Schrecklich, ne? Also es fehlen einem die Worte, jemand auf derart brutale Art und Weise niederzustrecken.
Hoffen wir, dass der Täter seine gerechte Strafe dann abbekommt.
Das ist schon schlimm. Ich weiß nicht, da fehlen einem die Worte.
Der 26-jährige Tatverdächtige ist ein Grieche ohne Wohnsitz in Deutschland. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags.
Soweit Christina Fleischanderl über die große Bestürzung und Trauer nach dem Tod eines Zugbegleiters. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG, hat heute zu dieser Schweigeminute aufgerufen und fordert aber auch ein Umdenken. Nach diesem brutalen Überfall dürfe es kein Weiter-so geben. Aber wie kann ein Schutz aussehen? Darüber konnte ich mit dem stellvertretenden EVG-Vorsitzenden Christian Lorach sprechen. Was hat dieser Angriff denn bei ihm ausgelöst? Und was sagt das auch alles über die Situation, in der Bahnmitarbeiter heute in den Zügen unterwegs sind?
Ja, in mir selber hat er natürlich erstmal Bestürzung und Trauer ausgelöst. Da ich selber Familienvater bin und der Kollege ja Kinder hinterlässt. Aber natürlich auch dieser Gewaltexzess selber, den ich ja so zum Glück habe noch nie selber erleben müssen, aber natürlich immer mal wieder beim Bahnreisen Situationen mit auch erkenne, die sehr schnell eskalieren können, hat es natürlich auch eine gewisse Situation in mir ausgelöst der Hilflosigkeit, weil wir diese Momente ja immer wieder anprangern und wir da immer wieder auf taube Ohren stoßen und es sich einfach zu wenig und zu langsam bewegt.
Und die Zahlen zeigen ja auch, wie viel da passiert. Jeden Tag, sagt das Bundesinnenministerium, werden 5 Beschäftigte im Dienst körperlich angegriffen. Und dazu kommen dann nochmal 4 Fälle von nur Bedrohung pro Tag, sage ich mal so. Ja. Hamburg hatten wir gerade auch wieder eine brenzlige Situation am Bahnhof Dammtor. Der Angreifer musste sogar fixiert werden.
Ja.
Wie kann und muss man Bahnmitarbeiter denn überhaupt besser schützen?
Also vielleicht erstmal zu den Zahlen. Ich glaube, die Zahlen sind noch viel, viel schlimmer und gravierender, als wir das hören aus den Ministerien und aus der Politik. Wir befragen unsere Mitglieder daher immer selber, also diejenigen, die im Kundenkontakt stehen und wissen, dass 80% der Befragten, Kolleginnen und Kollegen, schon massive verbale oder eben tatsächlich körperliche Gewalt in ihrem Berufsleben erfahren haben. Und versuchen da natürlich entsprechend gegenzuarbeiten, sei es die Forderung dass kein Kollege am Ende alleine auf dem Zug ist, weil wir glauben, das entschärft am Ende Situationen bzw. hilft ja dem Kollegen, der Kollegin auch, wenn sie einer solchen Eskalation ausgesetzt ist. Auch in den Bahnhöfen, im Übrigen auch in den Bussen, wo die Situation ja vergleichsweise ist. Aber dann eben natürlich auch das technische Aufrüsten, das Präventive, dass die Bodycam halt aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen in Zukunft zum Alltag gehören muss.
Dass der Kollege, die Kollegin an Bord oder im Bus nicht alleine ist, ist dann das ein Bundespolizist, der da mitreist, oder ist das einfach ein anderer Kollege von der Bahn selbst erstmal in Ihrem Vorstellung?
Erstmal ist die Grundforderung, dass ein Kollege mindestens dabei ist. Besser ist es natürlich, wenn da noch jemand in Sicherheitsfragen geschultes Personal mit an Bord ist, also die Kolleginnen und Kollegen der DB Sicherheit. Die Bundespolizei selber, da sprechen wir dann eher Richtung Fernverkehr, wäre natürlich auch gut, wobei wir da natürlich mal aufpassen müssen, was an Forderungen ist am Ende real. Wir wissen, dass wir zu wenig Polizistinnen und auch zu wenig Bundespolizisten haben.
Und die Bodycams, die Sie angesprochen haben, die zeichnen zumindest den Vorfall auf. Was können denn die akut auch verhindern? Oder ist das mehr für die Aufklärung eigentlich?
Also ich glaube, dass wenn man merkt, dass der Kollege sichtbar eine solche Bodycam trägt, dass es die eine oder andere Situation vielleicht von vornherein verhindert, aber am Ende natürlich auch zur Aufklärung beiträgt. Wobei Sie wissen, große Streitigkeiten, auch datenschutzrechtlicher Natur dazu entstehen, ab wann aufgezeichnet wird, also wie eine Eskalation dann tatsächlich festgehalten wird. Also von daher setzen wir vor allen Dingen präventiv hier zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen darauf, im Regionalverkehr, aber auch im Fernverkehr.
Es gibt ja Metropolen in Europa, da kommt man nur mit Tickets ans Gleis. Dass man den Zugang zum Zug schlicht stärker kontrolliert?
Bin ich nicht von überzeugt. Ich glaube, wir leben auch gerade hier in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Metropolen davon, dass wir einen sehr öffentlichen Zugang zum Nahverkehr haben. Das wollen wir auch erhalten. Da glaube ich, würde man solche Vorfälle nicht mit verhindern können am Ende des Tages.
Wie ist denn Ihr Blick so grundsätzlich vielleicht auf uns Kundinnen und Kunden? Was wünschen Sie sich da?
Also an die Kunden und an die Gesellschaft ist uns das wichtigste Anliegen, sensibilisiert zu sein dafür, was da passiert und in welcher Häufigkeit das passiert. Deshalb fordern wir, dass wir diese Zahlen endlich richtig erfassen, der Übergriffe, damit das Problem sichtbar wird und dann hoffentlich durch die Politik erkannt wird. Und wir fordern auch, und das ist für die Betroffenen, für die Opfer so wichtig, dass wenn es zu einem solchen schrecklichen Übergriff kommt, die Strafverfolgung dann auch möglichst schnell erfolgt. Auch das trägt am Ende natürlich zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen, weil wenn sie sowas schon haben, über sich ergehen lassen müssen.
Fordert der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Christian Loroch. Ein Zugbegleiter ist nach einem Angriff in einem Regionalexpress gestorben heute. Und wieder einmal schaut die Politik heute Nachmittag gen Erfurt. Die AfD wollte mit einem Misstrauensvotum Björn Höcke zum Thüringer Ministerpräsidenten wählen lassen, um dadurch Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU zu stürzen. Aber die AfD scheiterte. Hintergrund ist: Die Technische Universität Chemnitz hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass man Vogt seinen Doktortitel aberkenne. Und dadurch sah die gesichert rechtsextreme Partei AfD dort die Glaubwürdigkeit des Regierungschefs beschädigt. So kam es also heute Nachmittag zum Showdown. Und nicht zum ersten Mal. 2020 hatte die Wahl des FDP-Mannes Kemmerich mit Stimmen von AfD und CDU ein bundesweites politisches Beben ausgelöst. Und etwas später trat Höcke ja erfolglos schon einmal gegen Bodo Ramelow an bei einem solchen Misstrauensvotum. Aber die bestehende Regierung aktuell um Vogt aus CDU, SPD und BSW, die brauchte im Landtag ja immer die Unterstützung der Linken. Und deswegen war es am Ende doch spannend, nach Erfurt zu schauen. Uli Sondermann-Becker berichtet über den Tag dort.
Das Misstrauensvotum war im Landtag mit großer Spannung erwartet worden, aber dafür verlief die Debatte eher unspektakulär, ohne größere rhetorische Ausfälle oder gar Störungen. Ministerpräsident Vogt habe das Vertrauen der Thüringer verloren, führte AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke aus. Wer bei der Doktorarbeit mogeln würde, der könne nicht länger Thüringer Ministerpräsident bleiben. Das Land habe einen neuen Regierungschef verdient. Redner der anderen Landtagsfraktionen hielten Höcke entgegen. Als rechtskräftig verurteilter Straftäter sei er wohl kaum in der Lage, über Anstand und Moral zu richten. Vogt selbst sprach von Ungereimtheiten in der Beurteilung seiner Promotion. Die Uni Chemnitz habe positive Gutachten ignoriert, sowie mitten im laufenden Verfahren die Regeln geändert. Dagegen werde er sich juristisch wehren.
In Thüringen scheitert AfD-Mann Höcke also erneut mit einem Misstrauensvotum. Der Landtag in Erfurt hat Mario Vogt von der CDU bestätigt. Und das kommentiert jetzt Jan Schönfelder vom MDR in Thüringen.
NDR Info. Die Meinung.
Viel Lärm um nichts oder besser gesagt viel Lärm für das eigene Ego und die angeschlossenen Social-Media-Kanäle. AfD-Chef Björn Höcke hat im Thüringer Landtag den ganz großen Umsturz geprobt, beim BSW geworben und das Ergebnis, er ist als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Lediglich eine Stimme hat er dazu gewonnen. Wieder einmal hat die AfD die parlamentarische Bühne für eine Show genutzt, die nur einem Zweck dient: maximale Aufmerksamkeit. Doch schauen wir uns das Spektakel einmal genauer an. Der Anlass: Plagiatsvorwürfe gegen Ministerpräsident Mario Vogt. Ausgerechnet Höcke geriert sich hier als moralische Instanz. Ein Mann, der selbst mehrfach rechtskräftig verurteilt ist. Der studierte Historiker Höcke hat nämlich ein ganz eigenes Problem mit Zitaten. Er zitiert nicht schlampig aus Sekundärliteratur, er zitiert eindeutig verbotene Nazi-Parolen im Original. Da fehlt nicht die Fußnote, sondern nur noch der zum deutschen Gruß ausgestreckte rechte Arm. Und der Nutzen dieser ganzen Inszenierung für die Menschen in Thüringen? Er liegt bei exakt null. Während das Land echte Lösungen braucht, liefert die AfD nur Theaterdonner. Doch ein Detail dieser Abstimmung lässt aufhorchen. Die Reihen der Thüringer AfD stehen. 33 Stimmen für Höcke bei 32 eigenen Abgeordneten. Niemand in den eigenen Reihen hat dem Führer der Landtagsfraktion die Gefolgschaft verweigert. Die AfD-Bundesspitze hätte es vielleicht ganz gern mal gesehen, wenn Höcke heute Grenzen von den eigenen Leuten aufgezeigt bekommen hätte. In Erfurt bleibt nach diesem Tag nur eine Erkenntnis. Höcke kann Krach schlagen, aber er kann nicht Staat. Thüringen hat keine politische Alternative erlebt. Höcke hat Misstrauen inszeniert statt Verantwortung. Ein politisches Manöver ohne Mehrwert, außer für seine eigene Bühne.
Die Meinung vom MDR-Journalisten Jan Schönfelder. Die AfD in Thüringen scheiterte heute mit einem Misstrauensvotum. Mario Vogt von der CDU bleibt Ministerpräsident. Und damit schauen wir noch auf ein Urteil hier in den Themen des Tages. Ein Urteil, das in Ungarn heute ergangen ist und einen Prozess, der auch hier Schlagzeilen gemacht hat. Es geht um einen Vorfall vor 3 Jahren. Rund 20 Deutsche und auch andere mutmaßliche Linksextremisten hatten im Februar 2023 in der ungarischen Hauptstadt Menschen mit Teleskopschlagstöcken, mit Gummihämmern und Pfefferspray angegriffen. Es ging damals um einen Gedenktag der Rechtsextremisten, die DEFA für sich in der Stadt nutzen wollten. Und mit bei diesem Vorfall dabei, so der Vorwurf, Maya T. aus Deutschland. Und heute ist die deutsche non-binäre Person verurteilt worden zu 8 Jahren Haft. Der Fall bleibt aber politisch hoch umstritten, auch wegen der rechtswidrigen Auslieferung von Maya T. nach Ungarn. David Freches berichtet.
Das Urteil bezieht sich auf Angriffe mutmaßlicher Linksextremisten auf vermeintliche oder tatsächliche Teilnehmer einer großen Neonazi-Veranstaltung in Budapest vor 3 Jahren. Die Opfer wurden dabei teilweise schwer verletzt. Maya T. hat sich heute wie auch im Vorfeld zu den konkreten Tatvorwürfen nicht geäußert und ein Schuldeingeständnis abgelehnt. Die Verteidigung von Maya T. kritisierte die Beweisführung. Das Gericht könne nur eine Person verurteilen, wenn es sich zweifelsfrei sicher ist, dass diese Person die vorgeworfenen Straftaten auch begangen hat. Das sei in diesem Verfahren nicht der Fall, weil die Täter bei den Überfällen vermummt waren. Außerdem habe es keine eindeutigen Beweise dafür gegeben, dass die Täter hierarchisch und organisiert vorgegangen seien. Das Gericht hat außerdem gesagt, dass Maya T. aus Ungarn ausgewiesen wird. Es blieb zunächst unklar, ob die Ausweisung aus Ungarn direkt oder erst nach Verbüßung der Haft passieren soll. Allgemein ist noch offen, wie es nach dem Urteil weitergeht. Zwar hat sich Ungarn bereit erklärt, dass Maya T. eine Haftstrafe in Deutschland verbüßen darf. Wie das dann aber bei einer Rücküberstellung gehandhabt wird, hängt auch davon ab, wie sich die Behörden in Ungarn und Deutschland einigen und auch, wann das Urteil rechtskräftig wird. Das ist noch nicht der Fall.
Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem Mittwoch, der 4. Februar. Einen schönen guten Abend.